SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute Mittag unter anderem: In Rom wird der ehemalige Papst Benedikt der 16. beigesetzt. Zurück zu den Wurzeln. Landwirtschaftsminister Özdemir will, dass wieder mehr auf Bauernhöfen geschlachtet wird. Und die frühere Skirennläuferin Rosi Mittermeier ist gestorben. Dazu ein Nachruf. Für die katholische Kirche ist heute ein besonderer Tag. Der ehemalige Papst Benedikt der 16. wird beigesetzt. Der emeritierte Pontifex war am Silvestertag gestorben. Seit Montag wurde er im Petersdom aufgebahrt, damit Gläubige von ihm Abschied nehmen konnten. Die heutigen Beisetzungsfeierlichkeiten laufen nach einem festgelegten Plan ab und orientieren sich an vorherigen Beisetzungsfeierlichkeiten für verstorbene Päpste. Aus Rom berichtet unser Korrespondent Jörg Seiselberg.
Vor Beginn der feierlichen Zeremonie beteten die Gläubigen den Rosenkranz für Benedikt. Unter den mehreren 10.000 Menschen auf dem Petersplatz waren 130 Kardinäle, rund 300 Bischöfe und fast 4.000 Priester. Die katholische Kirche versammelte sich bei der Totenmesse um ihren verstorbenen emeritierten Papst. Papst Franziskus würdigte in seiner Predigt seinen Amtsvorgänger für dessen Zitat: Weisheit und Feingefühl. Wie im Evangelium die Frauen am Grab, so sind wir hier mit dem Wohlgeruch der Dankbarkeit und der Salbung der Hoffnung, um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Franziskus erinnerte in seiner Predigt, die von vielen Bibelzitaten und geistlichen Formulierungen geprägt war, auch an die Mühen des Papstamtes, an die schwierigen Aufgaben, mit denen der oberste Hirte der katholischen Kirche konfrontiert ist und wie Benedikt damit umgegangen sei. Betende Hingabe, die sich still zwischen den Kreuzungspunkten und Widersprüchen, denen sich der Hirte stellen muss, und der vertrauensvollen Aufforderung, die Herde zu hüten, herausbildet und verfeinert. Auch wenn in der Öffentlichkeit häufig ein Gegensatz zwischen Franziskus und Benedikt konstruiert wurde, Franziskus hatte zu seinem Amtsvorgänger ein vertrauensvolles Verhältnis, trotz aller Unterschiede der beiden in inhaltlichen Fragen, im Stil und im Temperament. Franziskus' bewegende letzte Worte seiner Predigt erinnerten an Benedikts Gottvertrauen. Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst. Bevor der Sarg mit dem Körper Benedikts in die Papstgruft unter dem Petersdom getragen wurde, legte Franziskus seine Hand zu einem letzten Gruß auf den Sarg und verharrte für mehrere Augenblicke regungslos. Die Beisetzung in der Krypta fand danach im engsten Kreis statt. Benedikt selbst hatte sich gewünscht, im ehemaligen Grab seines Amtsvorgängers Johannes Paul II. Bestattet zu werden. Dessen sterbliche Überreste waren nach dessen Seligsprechung in eine Seitenkapelle des Petersdoms umgebettet worden. Insgesamt hat der Vatikan Benedikt heute mit einer Zeremonie gewürdigt, die weitgehend der für einen verstorbenen amtierenden Papst entspricht. Wie bei einem Papst üblich, wurde in den Sarg Benedikts unter anderem eine kurze schriftliche Zusammenfassung seines Pontifikats gelegt, sowie Münzen, die während seiner Amtszeit im Vatikan geprägt wurden. Unter den mehreren tausend Trauergästen heute auf dem Petersplatz waren zahlreiche Gläubige aus Deutschland und speziell aus Benedikts Heimat Bayern. Vor Beginn der Totenmesse hatten sie deutsche und bayerische Fahnen geschwenkt. Die offizielle deutsche Delegation wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeführt. Auch Bundeskanzler Scholz und die Vertreter aller anderen Verfassungsorgane waren nach Rom gereist. Ebenso wie unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Benedikt war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren.
Der Bericht von Jörg Seiselberg. In die Bundesrepublik. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder beraten mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur Stunde über eine Krankenhausreform. Lauterbach will die Finanzierung der Krankenhäuser grundlegend ändern, die Fallpauschalen, also letztlich die Budgetierung bestimmter medizinischer Eingriffe oder Fälle bzw. Leistungen, sollen an Bedeutung verlieren. Künftig sollen alle Kliniken eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten. Marc-Dominik Alscher ist ärztlicher Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Herr Professor Alscher, wie sehr profitieren denn die großen Häuser von dieser angestrebten Reform?
Also profitieren ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass wir tatsächlich strukturell etwas ändern müssen in der Struktur der Krankenhäuser, in der Anzahl der Standorte, ist klar. Und da wird es natürlich im gewissen Sinn Gewinner und Verlierer geben. Aber ob das dann ein profitables Wachstum nachher bedeutet, kann niemand vorhersagen.
Gewinner und Verlierer, das heißt, die Kleinen bleiben auf der Strecke, die Kleinen auch auf dem flachen Land im Südwesten?
Ich hoffe nicht, aber das ist natürlich das Risiko. Ich glaube, das Problem ist einmal die kleinen Krankenhäuser. Man muss natürlich auch einsehen, wir haben eine einseitige Bevorzugung der Maximalanbieter. Maximalanbieter heißt, jedes Fach wird vorgehalten. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil es gibt Fächer, die können Sie genauso gut mittlerweile ambulant anbieten. Es ist die Frage, ob da die Zukunft der Krankenhausstruktur drin liegt. Ich glaube, was wir brauchen, sind große Krankenhäuser, die die üblichen Fächer anbieten, aber nicht zwingend Maximalanbieter.
Was wird dann aus dem flachen Land?
Das flache Land hat natürlich insofern eine Aufgabe. Auch im flachen Land ist Gesundheit ein wichtiges Thema. Und die Notfallversorgung muss auch in der Fläche funktionieren. Und auch in der Fläche muss es medizinische Angebote geben. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine gute Antwort für die Notfallversorgung.
Ist das bei dieser Krankenhausreform gewährleistet?
Es wird eine der Aufgaben sein, die man positiv bearbeiten muss. Es ist heutzutage denkbar, über Telemedizin, über auch luftgebundene Rettungsmittel eine Notfallversorgung der Fläche herzustellen. Aber das muss organisiert werden, weil sonst haben wir ein Defizit. Und das darf ja auch nicht dazu führen, dass Bürger in der Fläche, im ländlichen Raum schlechter versorgt werden wie in der Großstadt.
Corona hat ja gezeigt, dass nicht alles so einfach ist. Da war man zeitweise doch in den letzten Jahren über jedes Bett froh, auch wenn es irgendwo im Schwarzwald in einer kleinen Klinik stand.
Das ist richtig. Und die wohnortnahe Versorgung, gerade in Notfallsituationen, hat natürlich schon auch was für sich. Auf der anderen Seite ist es so, ein kleines Haus kann gar nicht mehr die Notfallversorgung anbieten wie ein großes Haus. Ich mache mal ein Beispiel. Herzinfarkte werden heute über Herzkatheter im Regelfall behandelt. Schlaganfälle über Schlaganfalleinheiten, das können Sie nicht in einem 40-Betten-Haus oder 100-Betten-Haus überall vorhalten. Also da eine sinnvolle Lösung zu finden, macht schon Sinn.
Wenn Sie sich die Pläne zur Reform Stand jetzt mal anschauen, wo muss denn Ihrer Ansicht nach nachgebessert werden?
Ich glaube, die einseitige Bevorzugung der Maximalanbieter macht keinen Sinn, weil, wie gesagt, ein Maximalanbieter heißt, jedes Fach wird vorgehalten und es muss ein Krankenhaus nicht. Es gibt Fächer wie Augen, wie Hautkrankheiten, die können es auch ambulant heutzutage anbieten. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich jetzt schon die letzte oder die beste Lösung ist. Aber große Häuser, die für die großen Fächer ein gutes Angebot haben, das macht schon Sinn.
Welche Probleme bleiben am Schluss bestehen, die man nicht ausräumen kann?
Das Problem, was wir weiterhin haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Für all die schönen Strukturen, die wir uns im Moment überlegen, brauche ich auch das Fachpersonal. Und da erleben wir, dass uns die Fachkräfte den Rücken zudrehen, weil sie eben keine attraktiven Arbeitsplätze mehr vorfinden. Und ich glaube, eine Reform ohne Menschen wird nicht funktionieren. Da kann ich ja noch so schöne Gebäude hinstellen und technische Geräte reinstellen. Wenn die Menschen, die das Ganze bedienen, nicht mehr vorhanden sind, dann wird es zu kurz springen. Und da muss tatsächlich auch die Politik sich Gedanken machen. Und wenn das nicht mitgedacht wird, dann werden wir zu kurz springen.
Sagt Marc-Dominik Alscher, er ist ärztlicher Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, zur angestrebten Krankenhausreform, über die zur Stunde zwischen den Gesundheitsministern beraten wird. Die Ukraine ist auf westlichen Waffenlieferungen angewiesen, um Russlands Angriffen widerstehen zu können. Der Umfang der Waffen, die seit dem russischen Überfall vor knapp einem Jahr geliefert werden, hat stetig zugenommen. Größte Unterstützer sind nach wie vor die USA. Am Umfang des deutschen Engagements gibt es seit Anfang an Kritik. Die Bundesregierung versuchte dies unter anderem mit dem Argument, keine Alleingänge machen zu wollen, abzubügeln, beispielsweise bei der Lieferung von Panzern. Nun hat Frankreich in dieser Hinsicht Fakten geschaffen und ist vorgeprescht. Stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das nun für Deutschland? Dazu Kai Küstner aus Berlin.
Macron übernimmt die politische Führung, twittert der Unionsfraktionsvize im Bundestag Johann Wadephul und findet, der Bundeskanzler habe nun überhaupt kein Argument mehr gegen die Lieferung des Schützenpanzers Marder. Ganz ähnlich urteilt der CSU-Abgeordnete Thomas Silberhorn. Gut, dass Emmanuel Macron Kampfpanzer an die Ukraine liefert, schlecht, dass der Bundeskanzler weiter blockiert, meint er. Die CSU im Bundestag spricht sich dafür aus, den Leopard 2-Kampfpanzer im Verbund mit europäischen Partnern zu liefern, wie aus einem Beschlussentwurf für die Freitag beginnende Klausur hervorgeht. Eine Idee, die seit Wochen im Gespräch ist. Auch die eigene Ampelkoalition erhöht nach den Macron-Ankündigungen nun noch einmal den Druck auf Olaf Scholz. Die anderen Partnerländer gehen wieder einmal zuerst voran. Jetzt können wir doch im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft auch endlich mal loslegen. Oder @Bundeskanzler, schreibt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter. Olaf Scholz sperrt sich seit Monaten gegen die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern westlicher Bauart an die Ukraine mit der Begründung, man wolle keine deutschen Alleingänge, wie erst gestern Regierungssprecher Wolfgang Büchner auf Nachfrage bestätigte.
Wir tun das, was der Ukraine hilft, was notwendig ist. Wir tun zugleich alles, damit die NATO und Deutschland nicht in diesen Krieg verwickelt werden. Und wir werden, was die Lieferung von Waffen angeht, wird es keine deutschen Alleingänge geben.
Doch diese Alleingangsargumentation könnte nun ausgerechnet der französische Staatspräsident ins Wanken bringen. Auch wenn es sich beim Spähpanzer AMX-10RC eher um einen leichten Kampfpanzer handelt, der mit dem viel diskutierten deutschen Leopard 2 nicht zu vergleichen ist, für die deutsche Debatte könnte der Schritt durchaus gewichtige Folgen haben. Das französische Modell verfügt über eine 105mm Kanone und damit über dasselbe Kaliber wie der Leopard 1. Doch nicht nur Paris bringt Bewegung in die Debatte. US-Präsident Joe Biden bestätigte, dass Washington die Lieferung von Schützenpanzern des Modells Bradley an die Ukraine erwägt. Abgeordnete des finnischen Parlaments fordern die Lieferung von Leopard 2-Panzern, über die das Land verfügt. Alles Entwicklungen, die Zweifel am deutschen Argument aufkommen lassen, man wolle keine Solo-Rolle bei Waffenlieferungen einnehmen.
Informationen von Kai Küstner aus Berlin, SWR 2 aktuell, es ist 12:16 Uhr. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen plädiert für mehr mobile Schlachtungen von Tieren auf Bauernhöfen. In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der aus Bad Urach in Baden-Württemberg stammende Politiker, dadurch könnten lange Transportwege zu den Schlachthöfen verringert und der Tierschutz verbessert werden. Knapp 40 Kilometer von Özdemirs Heimatort entfernt liegt Mössingen auf der Schwäbischen Alb. Dort gibt es die Biometzgerei Grieshaber, die einzige Metzgerei im Landkreis Tübingen, die noch selbst schlachtet. Inhaberin der Metzgerei ist Desiree Grieshaber-Vetter. Frau Grieshaber-Vetter, aus Ihrer Erfahrung als Metzgerin, ist der Vorstoß des Ministers eine gute Idee?
Grundsätzlich ist es eine gute Idee. Wir freuen uns immer über solche Anstöße von der Politik. Sie sind halt immer ein bisschen als Stimmungsmacher zu sehen. Und dazu gehört natürlich noch viele andere Faktoren, die da ineinander greifen und die berücksichtigt werden gehört.
Welche Faktoren sind das?
Also es fängt schon an in der Berufsschule, dass wir natürlich einen Fachkräftemangel haben. Wir brauchen Metzger, die wieder schlachten können, weil bis jetzt haben wir ja fleißig die Fleischverarbeiter und fleischverarbeitende Betriebe gefördert. Das heißt, es ist einfach Fachkräftemangel zum Thema Schlachten, der noch töten darf und kann. Dann geht's weiter über die Behörden. Dazu gehört auch natürlich die Baurechtsbehörde oder auch die Stadt ist gefragt, die einfach grundsätzlich das fördert. Dann natürlich der Amtstierarzt, der vor Ort ist und der das begleitet. Dann auch die Kunden, der Verbraucher, die Nachbarschaft, die sowas möchte, regionale Schlachtung. Also es sind einfach mehrere Bereiche, Wertschöpfungsketten, die halt gefördert werden. Also ich sage immer, die Schlachtbox oder mobile Schlachten oder hofnahe Schlachtung ist nicht die Lösung des Problems, es ist ein Ansatz. Aber gefördert gehören eigentlich alle Wertschöpfungsketten.
Sie haben das Fachpersonal angesprochen. Das ist aber nichts, was man von einem Tag auf den anderen ändern kann.
Absolut. Also ich sehe das auch so. Und die Entwicklung haben wir ja die letzten Jahre schon gehabt. Attraktivität im Handwerk. Und natürlich die letzten Jahre haben das halt gezeigt, dass man immer mehr vergrößert hat. Auch die Betriebe natürlich, auch landwirtschaftliche Betriebe. Und man sollte eigentlich wieder zurückgehen zu regionalen Strukturen, kleinere Betriebe, kleinere Landwirtschaft. Ich denke, dadurch steigern wir auch das Interesse am Handwerk und auch wieder an den Menschen, sich für so einen Beruf zu interessieren.
Das hört sich so ein bisschen an wie zurück zu den Wurzeln. Früher war es ja relativ normal, dass auf Bauernhöfen geschlachtet wurde.
Absolut. Also es war ja, also mein Vater kam aus der Zeit, wo er zu den Bauernhöfen gegangen ist und geschlachtet hat. Und ich habe, und er schmunzelt auch, es ist genau die rückläufige Entwicklung wieder, dass der Metzger eben zum Landwirt kommt oder zumindest Personal, also Fachpersonal vor Ort ist. Es kann ja auch ein Landwirt sein, der die Zulassung hat, der dort dann schlachten kann. Aber ich sag ja, also nur das Schlachten alleine ist nicht die das Lösen des Problems, weil das gehört dazu ja die Weiterverarbeitung, die Vermarktung. Die Verbraucher sind natürlich gefragt, das gewollt, das regionale Schlachtung, das auch zu unterstützen, dass es eben mehr kostet. Und wir müssen einfach weg von dieser Massentierhaltung, Massenbetriebe und es wieder mehr in diese kleinen Strukturen zu bekommen und attraktiv zu machen.
Was ist denn der Vorteil, wenn Sie das mal jemandem erklären müssten, was ist denn der Vorteil des Schlachtens auf dem Bauernhof gegenüber dem Schlachten im großen Schlachthof?
Also es ist natürlich viel persönlicher. Das Tier ist in seiner Umgebung, seiner gewohnten Umgebung. Dann natürlich für den Landwirt ist weniger Stress und das überträgt sich automatisch aufs Tier. Sag mal, die Prozessabläufe sind halt vor Ort, wo ja auch nachher das Endprodukt wieder verkauft werden sollte. So ist es ja bei uns auch. Wir haben dann alles in einem Haus. Und es wäre ja beim Landwirt genau das Gleiche. Es wäre alles auf seinem Hof. Es schafft einfach ja eine Zentralisierung von ganz, ganz vielen Sachen auf einem Standort und Produktqualität verbessert sich dadurch. Also es wäre definitiv wünschenswert, sowas wieder zu schaffen für alle, vor allem fürs Tier.
Sie selbst schlachten im Ort. Kommen Sie da mit den Menschen, den Anliegern klar oder gibt es Probleme? Ziehen die Menschen in ihrem Ort mit? Läuft das alles reibungslos?
Ja, also wir haben gebaut, wir haben die Metzgerei erweitert und haben von allen Nachbarn gehört, macht so weiter, super, toll. Also bei uns im Landkreis Tübingen war das sehr unterstützt und gewollt, auch von der Stadt Mössingen. Wir hatten die Unterstützung, aber ich wüsste, dass die Metzgerei, also auf Basis dessen natürlich, dass wir schon immer schlachten. Ich wüsste aber ganz genau, dass wenn jemand neu gründen möchte in einem Ort, da gibt es auf jeden Fall Gegenwind. Ich kriege das von Kollegen mit. Die Akzeptanz, der Schrei nach regionaler Schlachtung und Vermarktung ist groß. Aber man muss natürlich auch gewillt sein, das zu unterstützen und zu akzeptieren, dass da dann Dreck und Gestank und Lärm natürlich entsteht.
Landwirtschaftsminister Özdemir will mehr mobile Schlachtungen auf Bauernhöfen. Dazu die Metzgermeisterin Desiree Grieshaber-Vetter aus Mössingen auf der Schwäbischen Alb. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wer gedacht hat, dass in den USA mit der Abwahl des republikanischen Präsidenten Donald Trump wieder Ruhe in der amerikanischen Politik einkehren würde, der hat sich wohl getäuscht. Die US-Republikaner liefern derzeit bei der Wahl des Vorsitzes im Repräsentantenhaus ein Schauspiel ab, das an Chaos und Unwürde kaum zu überbieten ist. 6 Wahlgänge gab es. 6-mal stellte sich Kevin McCarthy, der Führer der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, zur Wahl. 6-mal kam er nicht auf die erforderliche Mehrheit, weil parteiinterne Abweichler einen Gegenkandidaten aufgestellt hatten. Ralf Borchert in Washington, will Kevin McCarthy weitermachen oder gibt er irgendwann mal auf?
Er ist entschlossen, nochmal anzutreten. Nicht sofort, er hat selbst gesagt, verschieben wir besser die für den Abend geplante 7. Abstimmung. Ich verhandle weiter, aber, das hat McCarthy vor Reportern betont in den Gängen des Kongresses, es gibt Fortschritte bei den Verhandlungen. Welche genau, hat er nicht gesagt, aber er ist entschlossen, weiterzumachen, so lange, bis er eine Mehrheit hat. Soweit seine eigene Position.
Wenn jetzt heute wieder keine Mehrheit zustande kommt, wie lange kann das noch so weitergehen?
Es kann noch Tage dauern, theoretisch natürlich sogar Wochen, obwohl die meisten Abgeordneten das um jeden Preis vermeiden wollen. Der Kongress kann in keiner Weise arbeiten, das Repräsentantenhaus vor allem nicht, solange nicht ein Sprecher gewählt ist. Die Abgeordneten sind eigentlich formal noch gar keine Abgeordneten, weil sie nicht vereidigt sind. Erste Tat immer Sprecherwahl und da hakt es. Es können keine Ausschüsse beginnen zu arbeiten, Ausschussvorsitzende benannt werden. Ein Abgeordneter hat heute gesagt, das ist eine Krise des Kongresses. Ich sitze im Geheimdienstausschuss und von all den Geheimdiensten unseres Landes gibt es im Moment keine Informationen. Ich habe keinen Kontakt. Also das nur ein Beispiel, welche praktischen Probleme da aufziehen, wenn nicht in den nächsten Tagen ein Sprecher gewählt wird.
Das Wahlchaos im US-Repräsentantenhaus. Informationen von Ralf Borchert aus Washington. Für die deutschen Skifans in den 70er Jahren war sie einfach Goldrosi. Die Skirennläuferin Rosi Mittermeier, die bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976 2 Goldmedaillen gewann. Jetzt ist die Ausnahmesportlerin gestorben. Sie wurde 72 Jahre alt. Erich Wartusch mit einem Nachruf.
2-mal war sie bei Olympischen Spielen schon dabei gewesen, ohne großen Erfolg. Dann kommt Innsbruck 1976 und 6 Tage im Februar, die das Leben der 25-Jährigen verändern.
Auf einer direkten Linie fährt sie. Mach los, Rosi, komm! Ist im Ziel! 46,16 Bestzeit!
Da hat halt alles passt. Das Wetter, dann war es schwierige Strecke, also technisch schwierige Piste. Speziell jetzt auch in der Abfahrt, was ich braucht habe. Ich habe schon Kurven braucht. ein bisschen schwierige Kurven.
Im Weltcup hatte sie zuvor nie ein Abfahrtsrennen gewonnen. Nun holt Rosi Mittermeier Gold in der Abfahrt, liegt mit Gold im Slalom und Silber im Riesenslalom nach. Plötzlich ist sie Deutschlands Gold-Rosi und über Nacht ein Star.
Ums Haus rum, da ist kein Gras mehr gewachsen. Da sind die Musikkapellen auf, dann sind die auch von der Wäscheleine haben sie die Wäsche mitgenommen und als Souvenir. Und also die ersten 4 Wochen auf der Winkelmoos, 27.000 Briefe, Pakete, ein ganzes Zimmer voll.
Die Winkelmoosalm in den Chiemgauer Alpen, die Heimat der Familie Mittermeier, wird zum Magnet für Fans. Der Trubel um die Olympiasiegerin ist so groß, dass sie nach diesem Winter ihre Karriere beendet.
Nach dem Jahr 76, nach dem Weltcup-Abschluss, habe ich dann aufgehört, also irgendwo aufhören müssen, weil alle haben gesagt, da hast du keine ruhige Minute mehr, da kannst du also nicht mehr einfach trainieren oder so, weil da waren die Menschen schon ziemlich verrückt, gell?
Rosi Mittermeier wird nun vermarktet und nach der Heirat mit ihrem Skikollegen Christian Neureuther gelten die beiden als das Skitraumpaar schlechthin, sind über Jahrzehnte präsent in den Medien, vor allem dann, wenn es um den Sport geht. Christian Neureuther rühmt an seiner Frau.
Ihre absolute innere Bescheidenheit, das ist einfach, dass sie sich total aufgeben kann für andere und das ist die Freude an den kleinen Dingen. Der Rosi gefällt die Gänseblume viel mehr als die hochgezüchtete Orchidee.
Die beiden Kinder machen ebenfalls Karriere. Tochter Amelie als Modedesignerin, Sohn Felix mischte ebenfalls den alpinen Skisport auf. Für Rosi Mittermeier bleibt die Familie und Garmisch-Partenkirchen der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie engagiert sich sozial und erhält viele Preise. Prestige und Erfolge bedeuten ihr aber wenig.
Es war mir überhaupt nicht wichtig, dass ich gewinne. Mir war wichtig, dass ich viele, viele Freunde gehabt habe.
Die Skilegende Rosi Mittermeier ist gestorben. Sie wurde 72 Jahre alt. Das war ein Nachruf von Erich Wartusch. Jetzt ein harter Schnitt. Wir kommen zur Wirtschaft. Dass der Onlinehändler Amazon zum ersten Mal in seiner Geschichte Stellen streicht, war bekannt. Es werden jetzt aber deutlich mehr Jobs abgebaut als angekündigt, hat das Unternehmen gestern Abend mitgeteilt. Die Zahl von 18.000 Arbeitsplätzen statt der bisherigen 11.000 nennt Firmenchef Jesse in einem öffentlichen Rundschreiben an alle Beschäftigten. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie heftig ist denn dieser Abbau für den Konzern?
Die 18.000, das klingt natürlich viel, zumal es um die ersten wirklich großen Stellenstreichungen seit Gründung dieses Online-Riesen geht, also seit 1994. Aber wenn wir das in Relation zur Gesamtbelegschaft sehen, ist das nicht mehr so groß, denn Amazon beschäftigt rund 1,5 Millionen Menschen weltweit. Es ist also mengenmäßig kein Kahlschlag und es verteilt sich jetzt auch nicht auf das ganze Unternehmen, also nicht das Prinzip Rasenmäher, sondern Personal soll vor allem dort entlassen werden, wo es nicht gut läuft. Vor allem bei den Amazon-eigenen Geräten ist das der Fall, dem Sprachassistenzsystem Alexa und den Smart-Lautsprechern. Die Abteilung, zu der diese Elemente gehören, die soll im vergangenen Jahr ein Milliardendefizit gemacht haben. Allerdings, und das ist neu, auch das stand in diesem Rundschreiben von heute Nacht, jetzt sollen zusätzlich auch Beschäftigte in der Personalabteilung gehen müssen.
Warum hat denn Amazon überhaupt ein Problem? Der Onlinehandel boomt doch nach wie vor.
Das stimmt schon, aber eben nicht mehr so stark wie noch mitten in der Pandemie. Und da haben Anbieter von vielen verschiedenen Online-Dienstleistungen wirklich massenhaft Personal eingestellt, einfach weil sie davon ausgingen, dass das immer weiter so läuft. Und wenn so ein Boom dann etwas abebbt, ist einfach zu viel Personal da. Und jetzt führt die hohe Inflation natürlich zusätzlich noch zu Kaufzurückhaltung. Und tatsächlich waren die letzten Quartalsergebnisse von Amazon auch wirklich nicht berauschend. Im letzten veröffentlichten Quartal im dritten. Da stand dann zwar ein Nettogewinn von 2,9 Milliarden Dollar, das waren aber 9% weniger als im Vorjahreszeitraum und nach Bekanntgabe der Zahlen damals hat die Amazon-Aktie zwischenzeitlich 20% verloren und das Jahresendergebnis, das soll prognostiziert im Augenblick zwischen 0 und 4 Milliarden Dollar liegen, das veröffentlicht Amazon dann Anfang Februar.
Sie haben andere Online- und Tech-Unternehmen erwähnt, die ähnliche Probleme haben. Entlassen die dann auch Personal?
Ja, da gibt es jede Menge Beispiele. Die Facebook-Mutter Meta streicht 11.000 Jobs. Intel will 3 Milliarden Dollar einsparen, auch mit Personalstreichungen. Da ist noch nicht klar, wie viel. Microsoft kürzt angeblich 1.000 Arbeitsplätze. Und der US-Softwarekonzern Salesforce, der arbeitet so ähnlich wie SAP, der kündigt rund 8.000 Beschäftigten. Das sind da immerhin 10% der Belegschaft. Aber Probleme haben nicht nur diese US-Tech-Riesen, sondern zum Beispiel auch der Berliner Mode-Online-Händler Zalando im DAX vertreten, hat Umsatz- und Gewinnziele schon Mitte des Jahres korrigiert. Und im vergangenen Jahr, da gehörte die Zalando-Aktie zu den Verlierern. Heute steht sie ganz oben, weil die wird jetzt wieder nachgekauft. Und der DAX, der bewegt sich im Augenblick kaum 14.470 Punkte.
Das waren die Wirtschaftsinformationen mit Michael Wegmer. Es ist